Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
So, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Ich bin's wieder, Dietmar, und heute haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast. Wahrscheinlich Deutschlands beliebtesten Selbstversorger, den Florian Rigotti, besser bekannt als Flotti Rigotti. Hallo Florian, wie geht's?
Ja, ich grüße dich, Dietmar. Ja, geht gut, vielen Dank. Ja.
Schön, dass du dabei bist. Heute Morgen war schon ein bisschen stressig hier, hat jetzt aber alles gut funktioniert. Florian, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
Ich bin Journalist, komme ursprünglich vom Bodensee. Und habe mich jetzt so ein bisschen auf YouTube spezialisiert, mache das sehr gerne, bin 51 Jahre alt, aber fühle mich manchmal wie 16, wie man in den Videos sieht. Mhm. Macht alles sehr viel Spaß und ist so ein ganz anderer Werdegang, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte, aber ist richtig gut, macht richtig viel Spaß.
Das sieht man in deinen Videos. Also ich folge dir jetzt, glaube ich, schon bestimmt ein knappes Jahr. Seit ich mich auch so ein bisschen mit der Selbstversorgung beschäftige, von daher ist, glaube ich, dein Kanal mit der beliebteste oder Must-See, was diese Genre angeht. Siehst übrigens nicht aus wie 51. Ich hätte dich jetzt so auf Anfang 40 geschätzt.
Oh, nett, danke.
Ja,
geil. Ja.
ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir gerade mal über die Selbstversorgung ein bisschen sprechen. Mich würde mal interessieren, wo denn die Motivation herkommt bei dir, dich selbst zu versorgen.
Das ist so ein Gefühl in einem drin. Also ich lege sehr viel Wert auf gute Lebensmittel, auf gute Küche. Und da ist es natürlich spitze, wenn du einen eigenen Garten hast und dein eigenes Gemüse und Obst von draußen holst. Das Beste, was du kriegen kannst, weil du weißt, wie du es behandelt hast, was du draufgetan hast oder wie du es gedüngt hast. Ne? Ich verwende in meinem Garten keine synthetischen Dünger, nur organische, biologische Dünger und das am besten mit Kompost arbeiten, mit Hühnern, Hühnermist und so weiter. Du hast die besten Lebensmittel und das ist echt toll. Auch die Motivation, rauszugehen in den Garten, da was zu ernten und daraus dann gleich was zu kochen, diese Frische kriegst du sonst nirgends. Das ist Lebensqualität, richtig toll. Dann natürlich der Spaß am Gärtnern. Das macht einfach auch Spaß, die Hände in die Erde zu stecken und da zu arbeiten. Als Journalist arbeite ich viel am Rechner und dann den Ausgleich zu haben, rauszugehen, in der Erde zu buddeln und was zu pflanzen und zu ernten, ist einfach richtig schön. Schöner Ausgleich.
Ist so ein bisschen Hobby dann wahrscheinlich, ne? Hobby und das Nützliche zum...
Das ist absolut Hobby, der Garten. Allerdings mit YouTube geht das schon in die Richtung Professionalität, ja.
Mhm. Seit wann machst du das jetzt?
YouTube mache ich seit 2016.
Und hast du YouTube und Selbstversorger gleichzeitig angefangen oder warst du vorhin schon so ein bisschen?
Also ich möchte Selbstversorgung jetzt nicht so in den Vordergrund stellen. Es ist mehr halt Garten, ich habe auch Hühner, ich habe zwei Gewächshäuser, ich habe Bienen. Natürlich versorge ich mich damit ein bisschen selber. Das ist so der umstrittene Begriff der Selbstversorgung. 100% Selbstversorgung geht einfach gar nicht, außer ich lebe auf einer Insel mit sonst niemandem und mache alles selber. Aber bei uns geht's einfach nicht. Aber so sein eigenes Gemüse, sein eigenes Obst, die eigenen Säfte draus zu machen und so, dann der Begriff Selbstversorgung also so ein bisschen eingrenzen, dann ist es okay.
Ja, also ich denke, 100% geht nicht, gerade im Fleischbereich wird es wahrscheinlich ganz schwer gehen. Über die Saison wirst du wahrscheinlich gut zurechtkommen mit Gemüse und diesen ganzen Sachen, oder?
Ja, da ich auch viel einkoche, einwecke, haltbar mache, trocknen, dörren und so weiter, da kann man sich dann auch schön vorbereiten für den Winter. Also auch im Winter haben wir unsere Tomatensoßen, Äpfel, das Ganze. Auch viel im Garten kann man lagern. Also das ganze Wurzelgemüse bleibt ja drin, was was einigermaßen frostfest ist, Lauch zum Beispiel, Chinakohl und all so Sachen. Das kann man sich bis in Dezember, Januar davon ernähren, direkt aus dem Garten, frisch aus dem Garten.
Und du hast irgendwann mal angefangen, okay, Gärtnern, das ist so dein Ding. Und wann kam dann der Entschluss, da YouTube draus zu machen? Also wann wolltest du Leute da mitnehmen?
Genau, also mit YouTube habe ich 2016 gestartet. Anfang 2016 sind jetzt also gute 4 Jahre. Und mit der Selbstversorgung, in Anführungszeichen, also das ging, kam so schleichend. Ich habe mich als Kind schon für Landwirtschaft interessiert, für Garten, für Gärtnerei und wollte irgendwie in die Richtung. Und das ist dann halt hobbymäßig immer größer geworden. Und seit 2011 habe ich jetzt einen recht großen Garten hier. Und da konnte ich mich dann halt so richtig verwirklichen und habe aus einer schrecklichen Kiesfläche wieder einen wunderschönen Garten gestaltet und da Obstbäume angepflanzt und Gemüse und wie gesagt mit Bienen und Hühnern und Gewächshäusern. Und da versuche ich mich so ein bisschen. Und dann irgendwann auf YouTube gekommen, genau. Und
dachte, jetzt machst du mal ein Filmchen mit und dann gucken wir mal, was die Leute dazu sagen.
So ungefähr, ja. Durch meinen Hauptjob als Journalist habe ich hier und da schon ein paar YouTube-Filme gemacht. So als unterstützende Erklärung zu dem, was ich schreibe. Da bin ich jetzt nicht ganz so unbedarft gewesen in der Filmerei, aber trotzdem, es ist schon was anderes, bei YouTube dann so direkt vor der Kamera zu stehen und so locker zu reden. Mein erster Film, den ich da gemacht habe, grauenvoll, 2016, ich habe kein Wort rausgebracht, ich habe einfach mal einen Stummfilm gemacht, Vogelhäuschen gebaut, glaube ich, so eine Nisthilfe. Und im zweiten Film dann schon ein bisschen was geredet und im dritten Film habe ich dann schon jemanden besucht und der gezeigt hat, wie man Lachs filetiert und dann ging es immer besser. Man hat dann gesehen, das Feedback war da und die Leute fanden es nett und dann kommst du ganz schnell rein. Und dann
wie lange hat es denn so gedauert, bis du so deine ersten, ich nenne es jetzt mal Erfolge mit Kommentaren und Likes und Subscribers und so gesehen hast?
Das ging relativ schnell, lustigerweise. Also natürlich noch in einem ganz kleinen Stil. Aber ich bin einer, der gerne mit den Zuschauern auch agiert. Also ich höre auf die Leute, was sie sagen, auf die Wünsche und so und versuche da ein bisschen drauf einzugehen. Natürlich werde ich immer mein eigenes Ding machen, meine Linie fahren. Aber es gibt viele Leute, die wirklich ein gutes Wissen haben und die mir dann sagen, du, das probier das mal so aus, so könnte es besser gehen und das mache ich dann auch und bedanke mich und das macht richtig Spaß, muss ich sagen, wenn man Feedback bekommt und darauf auch eingeht. Mit YouTube, du hast du ja auch dieses tolle Feedback, weil du ja diese Kommentarfunktion hast. Leute können unter die Videos was schreiben, ich lese dort alles und antworte auf möglichst jede Frage, wo ich antworten kann. Und das ist einfach toll, mit den Leuten so zu agieren, ja, und auf die zu hören. Und gibt natürlich auch Spinner, die dir die gibt's überall, aber und die fallen halt auch auf, aber es sind wenige, ja. Und die muss man halt, die muss man halt einfach übersehen, dann überlesen.
Und wenn man das jetzt mal so in eine zeitliche Schiene reinbringen würde, wie viel Zeit verbringst du denn damit? Also für Schneiden, Filmen.
Meinst du jetzt für die Selbstversorgung oder nur für YouTube?
Also für YouTube erstmal.
Relativ viel, weil das wird so mein neuer Hauptjob werden, so wie es aussieht. Und deswegen, es ist schwer zu sagen, aber so im Schnitt kann man sagen, im Durchschnitt kann man sagen, pro 10 Minuten sitze ich 8 Stunden am Film.
Okay.
Und bearbeite den, weil es ist, ich mache das sehr aufwendig. Ich möchte, dass das einfach angenehm ist zum Zuschauen. Die Leute sollen Spaß haben zum Zuschauen. Es soll nicht langweilig sein. Man soll was lernen dabei. Es soll witzig sein und die ganzen Elemente reinzubringen, das ganze Know-how unterzubringen. Das kostet einfach unheimlich Zeit. Da habe ich einen sehr guten Freund, der schaut alle meine Videos vorher an, bevor ich sie veröffentliche. Der sagt mir dann nochmal, das musst du rausschmeißen, das darfst du hier nicht drin haben. Hier hast du was vergessen, das musst du unbedingt noch mit reinmachen. Die Information fehlt. Und so bearbeite ich das Ganze dann nochmal am Schluss und habe dann einfach was richtig Gutes, was qualitativ Hochwertiges. Das war außerdem auch so mit ein Grund, warum ich mit YouTube gestartet habe. Ich habe natürlich selber auch viel geschaut. YouTube ist eine ganz tolle Sache. Da kann man wirklich was viel lernen und viel Wissen sich holen. Aber man muss suchen, bis man endlich mal was Gescheites findet, was man auch angucken kann. Es gibt so viele Videos, die sind so schrottig gemacht. Da habe ich mir gedacht, das will ich auch machen, aber besser.
Aber besser, ja, genau. Ja. Und wie viel Zeit verbringst du im Garten?
Im Garten verbringe ich recht viel Zeit, weil das ja mein Hobby ist. Und dadurch mit der Filmerei seit 2016 verbringe ich ungefähr doppelt so viel Zeit, weil das Filmen kostet dich tatsächlich doppelt so viel Zeit, wie wenn ich die Kamera nicht dabei hätte. Wenn ich jetzt irgendwas mache, ne? Ich sag mal, ich gehe ins Gewächshaus und geize die Tomaten aus, das heißt, diese Achseltriebe rausbrechen und möchte das filmen. Mhm. Dann muss ich ja die Kamera reinstellen mit Tonaufnahmen, dann filme ich alles. Und es braucht tatsächlich doppelt so lang im Vergleich, wie wenn ich nicht filmen würde.
Ja, da muss Kamera noch umstellen, anderen Winkel mal ausprobieren.
Du bist ja selber YouTuber, du weißt das.
Ja,
das
ja, ja, genau, genau.
Das ist einfach sehr viel Zeit. Ich habe mir außerdem ein, zwei deiner Filme angeschaut, finde ich sehr nett. Und ich habe gesehen, dass du dich auf Masthühnchen spezialisiert hast, ja?
Ja, genau, richtig. Also das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich wollte ein bisschen Garten ausprobieren, aber habe diese Saison gleich gemerkt, dass das gar nicht so meins ist. Und meine Frau ist eher so der Gemüseanbauer, aber die macht es gerne auf dem Balkon. Mhm. Und ich bin dann eher so der Tierhalter. Ich habe mir jetzt überlegt, noch zwei Ziegen anzuschaffen.
Oh, schön.
Jetzt, gucken wir mal.
Milchziegen? Oder?
Nee, Fleischziegen wollte ich eigentlich.
Okay, gut.
Zum Aufräumen eigentlich, eher so Landschaftspflege. Ja. Das war so der Grundgedanke. Aber wir werden sehen.
Ja, Ziegen, das wäre auch noch mein Traum. Das sind einfach tolle Tiere, die sind nicht scheu wie Schafe, die dann immer nur abhauen und sondern die sind neugierig, die kommen her. Das ist wie ein Hund, kannst du mit denen laufen, wenn du sie an dich gewöhnst. Und man muss nur aufpassen, die brechen die immer aus, ja, die finden die Lücke im Zaun und hauen ab.
Die sind ein bisschen frech. Das Problem bei mir ist, ich mach das nicht auf meinem eigenen Grundstück, das heißt, ich muss da immer hinfahren. Und müsste dann quasi schon regelmäßig, mache ich ja sowieso, aber wenn du Ziegen hast, wenn die dann mal ausbrechen, dann merkst du es immer nicht gleich. Mhm, ja. Und wenn du das zu Hause machst, dann ist das ein bisschen einfacher, weil du es eher im Blick hast wahrscheinlich.
Ja, ja. Halt einen guten Zaun, am besten Elektro natürlich.
Ja, ja, genau.
Um es ein bisschen einzudämmen. Und vielleicht gibt es da auch eine etwas gemütlichere Ziegenrasse, die nicht ganz so auf Ausbruch spezialisiert ist.
Ja, ja, genau. Also ich habe ja schon Probleme mit meinen Hühnern, weil die auch immer rausfliegen. Da macht es mir aber ehrlich gesagt nichts aus, weil da ist echt nichts drum rum und die kommen abends immer wieder zurück.
Ach super, ja.
Passt das schon. Ich hatte einmal Probleme mit dem Fuchs, aber... Ich glaube, das gehört dazu, wenn man so Freilandtiere hält.
Ja, ja.
Genau, zurück zu dir nochmal. Auf welcher Fläche baust du denn an? Also wie groß kann man sich deinen Garten vorstellen?
Das Grundstück komplett ist so etwa 3000 Quadratmeter groß, nicht ganz 3000 Quadratmeter. Die Beetflächen natürlich entsprechend viel kleiner, sind so ein paar hundert Quadratmeter, ich schätze 400 Quadratmeter Beet etwa, reine Beetfläche. Und damit kommt man super klar. Zwei Leute im Haushalt und ich verschenke auch noch viel, gerade jetzt in der Saison. Ich habe 6 Gurkenpflanzen und du hast so viel Gurke, so viel kannst du gar nicht essen.
Kannst du gar nicht
verschenke
essen,
ich ja. immer sehr viel gern. Zucchini zum Beispiel. Alles, was man gut einkochen kann, einlagern kann, das verschenke ich nicht so viel, weil das brauche ich dann ja für den Winter. Mhm. Aber Sachen, die man frisch essen sollte, wie eine Gurke. Natürlich habe ich auch Einlegegurken, die
werden natürlich gesehen gestern, jawohl.
Ah ja, sehr schön. Ja. Die werden gesammelt und dann eingekocht. Meine Frau isst sehr gerne Essiggurken und da freue ich mich immer, wenn ich Essiggurken machen kann. Dann habe ich noch eine Streuobstwiese. Und jetzt klingelt das Telefon. Ich hoffe, ich kann das leise schalten. Nein, ich lege es mal ein bisschen weg. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht allzu sehr.
Ist nicht so gut,
Entschuldigung. Eine Streuobstwiese habe ich noch, die hat auch so etwa 3000 Quadratmeter. Da sind Obstbäume drauf. Was habe ich alles? Hauptsächlich Apfel, Birne, Zwetschge und dann noch ein Wald dazu. Der Wald, den brauche ich für Brennholz.
Mhm.
Ja. Und was habe ich noch? Ja, ich glaube, das war's, ja.
Okay. Wenn du, ich sage mal, das ist ja schon, du kannst relativ autark leben.
Nein.
Also du hast Brennholz, du hast Obst, Gemüse, Fleisch, wenn es sein muss.
Ja, das ist aber alles nicht, um autark leben zu können. Das ist alles nach wie vor Hobby. Das ist, ich muss trotzdem einkaufen gehen einmal die Woche. Ich muss viel dazu kaufen. Also es, natürlich kann ich viel einmachen aus dem Obst, aber Beispiel Obst, letztes Jahr hatten wir einen schlimmen Hagel, wir hatten null Obst. Dieses Jahr hatten wir einen Nachtfrost, Spätfrost im Mai, alle Blüten kaputt, so gut wie kein Obst dieses Jahr, das zweite Jahr. Und so, was mache ich dann, ne? Kirschen, Äpfel, Zwetschgen, Birnen,
ja, alles hinüber,
esse ich gern und nichts da, nichts. Und davon abgesehen gibt es viele Sachen, die ich gar nicht anbauen kann. Von dem her, also autark, nein, das geht nicht.
Das würde mich zu meiner nächsten Frage bringen, wo denn so die Hürden liegen bei dem, ich nenne es jetzt mal Gartenprojekt wo siehst du so die Schwierigkeiten, wenn man so ein Projekt anfangen möchte?
Schwierigkeiten gibt es keine. Ich würde sagen, wer so anfangen möchte, der soll einfach starten. Und zwar am besten im Kleinen, nicht gleich riesig, außer er weiß genau, was er tut. Lieber klein starten und versuchen, da langsam reinzukommen, sich auf das zu konzentrieren, was man gerne mag. Also wenn ich Brokkoli hasse, dann sollte ich den erst gar nicht anbauen, weil dann macht's keinen Spaß. Also sich auf das konzentrieren, was man gerne isst, wenn du gerne Popcorn isst, dann bau Popcorn-Mais an zum Beispiel, ne? Und so, dann macht's auch einfach auch Spaß, das Ganze, weil es ist natürlich Arbeit, in Anführungszeichen Arbeit. Für mich ist es ja der Ausgleich zu meiner Arbeit, deswegen nenne ich es eher Spaß, weil es einfach was Tolles ist. Ich gehe ja gerne in den Garten. Und keine Scheu, man braucht keine 3000 Quadratmeter Fläche, man braucht keine 400 Quadratmeter Beetfläche, es reicht sogar eine Terrasse aus oder ein Balkon aus. Dann konzentriert man sich auf Küchenkräuter und man kann da auch noch ein paar andere Sachen anpflanzen. Man kann in Kübeln ein paar Tomaten aufstellen, eine Paprika und andere Sachen. Und auch das ist dann eine Selbstversorgung in einem ganz kleinen Stil, aber es ist es und das macht auch Spaß. Also nicht sagen, ich kann es ja nicht, ich habe keine Fläche, sondern egal wie groß die Fläche ist, einfach machen. Und wenn es auch nur die Küchenkräuter sind, auch die sind unglaublich wertvoll, den eigenen Thymian, Rosmarin, Schnittlauch und Estragon und so weiter zu haben, das ist auch was Tolles.
Du machst ja auch alles selber. Also du fängst ja an mit Saatgut. Du kaufst dir ja, glaube ich, keine Fertigpflanzen, außer drei Tomaten, habe ich gesehen. Ja. Aber im Normalfall machst du ja alles selber. Auf Erde und so, ne? War das von Anfang an so geplant oder hast du das dann auch Stück für Stück immer dazugelernt und gesagt, dieses Jahr probiere ich das mal so und nächstes Jahr probiere ich es mal ein bisschen anders?
Genau, da ich kein gelernter Gärtner oder Landwirt bin, habe ich mir das alles so selber beigebracht und das kommt alles so peu à peu, learning by doing. Und natürlich habe ich früher die Erde so gekauft, aber ich dachte, was für ein Blödsinn, ne? Eine gute Kompostwirtschaft und dann kannst du das alles selber machen mit Pflanzerde, Anzuchterde. Dann brauchst du nichts mehr dazu kaufen. Und natürlich gucke ich, dass ich da kein Geld für sowas ausgebe und nicht mal weiß, wo das herkommt. Dann ist vielleicht noch Torf in der Pflanzerde drin, will ich sowieso nicht unterstützen. Also da ist nicht nur viel günstiger, wenn du es selber machst, sondern tust der Natur ja auch noch einen Gefallen.
Jetzt geht's ja bei unserem Podcast so hauptsächlich so ein bisschen um alternative Landwirtschaft und da würde mich mal interessieren, welche Ansätze du denn so hast. Also ich rede, sag mal, du mulchst, glaube ich, relativ viel, habe ich gesehen. Was sind denn so alternative Ansätze, wo du sagst, von wegen, okay, das müsste man ausprobieren?
Also mein wichtigstes Credo ist einfach keine synthetischen Dünger verwenden, weil das ist in der Hobbylandwirtschaft überhaupt nicht nötig und bei Hobbygärtnern auch in der Profilandwirtschaft wäre es vielleicht nicht nötig, dann will ich aber nicht reinreden, weil ich mich da zu wenig auskenne, da bin ich einfach nicht drin. Aber trotzdem, ich bin da kein Fan von, das muss nicht sein. Und gerade wir Hobbylandwirte oder Hobbygärtner brauchen das nicht. Wir können mit Kompost arbeiten und wenn wir keine eigenen Tiere haben, wie Hühner oder Schafe oder Ziegen oder Kühe oder was weiß ich, dann kriegen wir einen guten Dünger, also einen Mist, auch von irgendeinem Nachbarn, der sowas hat und das in der Regel immer gerne hergibt, weil er davon meistens zu viel hat.
Zu viel hat, ja.
Ein Pferdebauer beispielsweise kriege ich sehr viele aus der Nachbarschaft und baue damit wunderbaren Humus bei mir auf. Weil meine Erde, die ich habe, ist nicht gut und die muss ich halt aufbessern. Auch ein Thema ist Mulchen, ist eine ganz tolle Sache. Immer die nackte Erde abdecken und damit unterdrücke ich das Unkraut und ich halte die Feuchtigkeit im Boden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann
Achtest du so ein bisschen auf Fruchtfolge oder?
Ist ganz wichtig, absolut. Fruchtfolge ist wichtig und um Krankheiten zu vermeiden. Deswegen, also Kartoffeln erst nach 4 Jahren wieder ins selbe Beet, ansonsten immer wechseln. Du vermeidest damit Krankheiten, machst es dir viel einfacher. Dann ist bei mir wichtig auch nicht Monokultur, sondern es darf alles durcheinander wachsen. Dadurch wächst es deutlich gesünder. Die Krankheiten, sei es ein Pilz oder ein Virus oder ein Schädling, hat es dadurch viel schwieriger, der kann nicht einfach von Pflanze zu Pflanze hüpfen und sich da schön vermehren, sondern da wächst halt neben der Kartoffel dann mal eine Ringelblume und dann erst wieder eine Kartoffel und dann kommt wieder was anderes und somit deutlich gesünder alles.
Das ist ja so ein bisschen Permakultur. Hast du dich damit eingelesen oder ist es einfach so, wo du gesagt hast, ja, ich probiere das jetzt einfach mal so aus?
Kenne ich mich überhaupt nicht aus mit der Permakultur. Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen und finde es spannend, finde es interessant, finde es toll. Aber ich kenne mich viel zu wenig aus. Und so ein paar Stichworte, die ich so aufgeschnappt habe, die versuche ich auch so ein bisschen umzusetzen. Beispiel dieses Durcheinander. Ich weiß nicht, was es noch so gibt. Gibt ja ein paar gute YouTube-Kanäle auch, die sich damit beschäftigen, mit der Permakultur. Das finde ich ganz nette Ansätze, ja. Und was geht, setze ich um. Bin da aber kein.
Okay. Wie schaut es denn zukunftsmäßig bei dir aus? Also läuft alles so, wie du dir das vorstellst?
Das läuft unglaublich gut. Ich hätte ja nie gedacht, dass da draußen so viel Interesse an Garten besteht. Klar, ich mache neben Garten auch noch was mit den Hühnern und die Bienen zeige ich immer wieder und Gewächshaus und Puten habe ich mittlerweile auch. Und dann auch ein Teil der Selbstversorgung gehört für mich dazu, Sachen zu reparieren, also auf Langlebigkeit zu achten. Also basteln und so weiter, mache ich auch viele Videos dazu. Das kommt gut an bei den Leuten, die scheinen das zu lieben, das freut mich total.
Und ich glaube, bei dir ist es so ein bisschen das Gesamtpaket, ne? Weil einfach, es ist nicht nur das Gärtnern, es ist wie so ein, man folgt dir auf deinem Weg, auf deiner Arbeit und mal drechseln oder eine Bandsäge kaufen und mal ist man im Garten und mal macht man Hochbeet und mal guckt man, wie die Trauben wachsen und sowas. Also ich glaube, das ist so die Abwechslung, die bei dir so im Kanal ist. Also so geht's mir zumindest, wenn ich das gucke.
Ich will natürlich auch unterhalten, das ist ganz wichtig. Ich will unterhalten, es soll Spaß machen, die Filme anzuschauen. Dann bringe ich eine Message rüber, nämlich, Leute, geht in den Garten, baut euch was an, das macht Spaß, wenn ihr eure eigenen Tomaten ernten könnt. Das bringt euch Glücksgefühle, das ist so schön. Das ist so meine Message, die ich rüberbringen will. Ich bin auch so ein bisschen ein alter Öko und schau halt, dass ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber den Leuten sage, schaut mal, es geht auch, so wie ich es mache. Es geht auch und ich spare damit Geld und es ist viel besser für die Umwelt und es ist besser für mich und meinen Körper, weil ich schade mir einfach weniger, indem ich irgendwelche Gifte einsetze zum Beispiel.
Persönlich würde mich jetzt mal noch interessieren mit dem YouTube. Und zwar ist es folgendes. Du nimmst ja deine Kamera doch schon eigentlich überall hin mit. Zu deinen Kollegen zum Sägewerk oder wenn du einfach mal rumfährst und so. Wie wurdest du von am Anfang angeschielt, so ein bisschen, oh, jetzt kommt der schon wieder mit seiner Kamera oder war das gleich von wegen, oh cool, Rigotti kommt, wir machen da mal mit.
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf das Subjekt an. Wenn du zu jemandem gehst, der da ganz offen ist, du musst natürlich entsprechend offen und ehrlich damit auch umgehen, dann funktioniert es wunderbar. Wenn derjenige aber kamerascheu ist, dann hast du einen Job vor dir, den zu überzeugen und an die Kamera zu gewöhnen und dass das alles okay ist. Oder, also mein Trick ist, die Kamera einfach im Hintergrund zu platzieren, dass das gar nicht so, also nicht die Kamera vor die Nase desjenigen halten, sondern irgendwo im Hintergrund und dann erstmal mit ihm reden und dann funktioniert das. Es gibt Leute, okay, die können es gar nicht, die wollen das überhaupt nicht, und dann hast du einfach auch keine Chance, dann geht's halt nicht. Und Leute wie der vom Sägewerk, der Markus, der zwar immer super locker erscheint in den Videos, aber er hasst das auch wie die Pest, aber ich sag, hey, du musst einfach und wir sind befreundet und wir machen da ein bisschen Spaß draus.
Ja, ja. Und war das von Anfang an so oder warst du am Anfang doch auch so ein bisschen schüchtern und hast gesagt, ja, ich behalte das lieber mal für mich und mach so mein Ding, bevor ich die Kamera in die Welt trage?
Nö, das ist ja, wenn man gute Interviewpartner hat, dann ist das doch eine tolle Sache. Also, nö. Ich freue mich, wenn ich gute Leute finde, die ich interviewen kann oder die ich befragen kann vor der Kamera, die mir was zeigen können vor der Kamera. Ist immer super.
Okay. Und du planst dann auch so ein bisschen deine Folgen? Also sagst du, okay, nächste Woche will ich das und das zeigen? Oder?
Weniger. Bei mir läuft das alles sehr spontan. Wenn ich weiß,
merkt man so gar nicht.
Wetter ist gut draußen, jetzt habe ich Lust, Holz zu spalten. Das filme ich mal, was ich da mache und dann Kamera mitnehmen, hinstellen und dann wird halt so eine Folge draus. Alles extrem spontan, ungeplant. Auch die, selbst wenn was geplant ist, wenn es geplant sein muss, weil ich, was weiß ich, jemand besucht mich und kommt hierher, wir drehen was zusammen über ein bestimmtes Thema. Auch da schaue ich, dass ich nicht zu viel im Voraus plane, sondern das einfach mal laufen lasse. Das ist auch wichtig, weil es läuft dann schon in die Richtung, in die es interessant wird. Man kann, oft ist es gut, wenn man nicht seinen Weg da gehen möchte, den man vorher geplant hat, sondern mal laufen lassen und dann schaut, wo es hingeht. Und meistens geht's nämlich zu der interessanten Sache.
Ja, ich habe mir das Video angeguckt über deine B-Box, über dieses Interview, was du hattest.
Ja.
Da war ja die Resonanz sehr gemischt.
Ja.
Aber ich fand es ja gut, dass du noch so ein zweites Video nachgeschoben hast. Ich glaube, da warst du selber ein bisschen überrascht, oder?
Ja, sehr. Das war schon eine eigenartige Sache. Da waren halt zwei junge Studenten, die eine alternative Bienenbehausung vorgestellt haben. Und als Gegenpart war meine Imkerpatin dabei, die 20 Jahre Imkererfahrung hat, eine total nette, hilfsbereite Person, die so herzlich auch ist und offen für sowas, kam in diesem Video leider völlig anders rüber und die Leute haben gedacht, was ist das für eine schreckliche Imkerin, die das alles nur madig macht und schlecht macht. Und ich war wirklich verzweifelt, weil ich dachte, da stimmt irgendwas nicht. Was ist da los? Und dann musste ich ein kleines Video nachschieben und ein bisschen erklären, dass das ein bisschen auch an mir lag, an einem falschen Schnitt und das alles ein bisschen hektisch war auch. Und das ging so ein bisschen in die Hose, aber durch das Erklärvideo hat sich das wieder eingerenkt.
Ja. Ich meine, du hast ja jetzt knapp 140.000 Followers oder sowas in die Richtung, gell?
185 sind es, glaube ich, ja.
Okay. Das sieht jeder auch anders, ne? Also ich meine, da hast du 180.000 Leute, die alle irgendwie so einen anderen Blickwinkel auf was haben.
Ja.
Da ist, glaube ich, ja.
Muss ich ein bisschen relativieren, es sind 180.000 Abonnenten, aber wie viele Leute schauen das Video? Das sind dann so 40.000 vielleicht mal, wenn es gut läuft, mal 100.000, wenn es schlecht läuft, sind es mal nur 20.000. Also das ist so die ausschlaggebende Zahl, wie viele Leute schauen dein Video tatsächlich an. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nur kurz relativieren.
Nee,
180.000 hört sich toll an, aber das sind nicht die Videos schauen.
Aber 20.000 ist immer noch viel.
Ja, absolut.
Kriegst du viel Fanpost?
Auch. Von, was mir am meisten Freude macht, wirklich von Kiddies, die, was weiß ich, 6, 7 oder 10 Jahre alt sind, die auch gerne schauen und wir dann ein Bild malen und zuschicken und finde ich total nett. Und ich merke auch, dass ich die auch so ein bisschen zum Spaß am Gärtnern bringe. Das ist toll. Das ist wirklich ein schönes Feedback. Und auch von ganz vielen anderen Leuten, die einfach wieder Spaß haben, rauszugehen, wenn ich motivieren kann, das mein größtes Lob dann für mich.
Abschließend noch zwei, drei Fragen. Hast du noch irgendwelche Zukunftsprojekte geplant? Also wir haben gerade kurz über Ziegen gesprochen. Ist da noch irgendwas, wo du sagst, oh, das möchte ich unbedingt mal noch irgendwie ausprobieren? Oder bist du erstmal so zufrieden mit denen, also Hühnern, Bienen, Gärtnerei, was du so alles hast? Oder ist da noch was, wo du sagst, das muss noch mit dazukommen?
Natürlich müsste immer noch was dazukommen. Ich weiß nicht, ob du das tolle Buch von John Seymour kennst. Der hat das Buch geschrieben, das große Buch vom Leben auf dem Lande. Das hatte ich schon als Kind und so ein tolles Buch. Und das hat mich auch motiviert, überhaupt da mit Gärtnern überhaupt anzufangen. Mhm. Und der hat versucht, die Leute auch dahin zu motivieren, einfach alles zu machen, Brot selber zu backen, Felder zu bestellen, ein Gewächshaus zu bauen, Bier zu brauen, selber zu töpfern und so weiter. Und er erklärt das auch alles in seinen Büchern. Und das ist schon so ein bisschen das Ziel, das auch alles machen zu können. Aber das ist zu viel. In der Regel, also mein Ziel ist zurzeit auch ein bisschen abzuspecken. Weniger ist mehr. Sich ein bisschen zu trennen von Dingen, die überflüssig sind. Ich schaue, dass ich Maschinen verkaufe, die ich einfach nicht brauche. Ich habe mir mal in völliger Verrücktheit ein Kompostsieb gekauft, so eine Trommel mit Motor dran, so ein Schrottteil für 250 Euro, das kein Mensch braucht. Das steht rum und trennen. Rein auf eBay-Kleinanzeigen, weg damit und hoffen, dass es jemand kriegt, der es gebrauchen kann. Ja. Also lieber weniger und weniger Projekte, weniger machen. Aber in Sachen YouTube-Projekte, natürlich, da wird viel kommen. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist alles sehr spontan. Hat die letzten 4 Jahre super geklappt. Und ich denke, das wird auch weiterhin gut klappen. Ja.
Das denke ich auch. Es ist ja spannend, wenn man immer nie weiß, wo die Reise hingeht.
Ja.
Abschließend die frage ich bei jedem. Welchen Tipp würdest du Menschen geben, die ein ähnliches Projekt anfangen wollen?
Da waren wir ja vorhin schon. Also
einfach ausprobieren.
Lieber klein, ja genau, starten, auf jeden Fall starten, am besten heute noch. Also mit Projekt meinst du Garten oder YouTube?
Im Generellen, einfach, was man halt so machen kann. Also Projekte, ob das jetzt YouTube ist, jeder hat so seine Wünsche, jeder hat so seine
Okay, Projekte. Dann trotzdem machen, einfach machen, sich trauen. Man kann es nicht falsch machen. Und wenn es nicht klappt, dann hat man nichts falsch gemacht. Nein, man hat es immerhin versucht. Aber wenn du es nicht versuchst und nicht machst, dann wirst du dir ewig Vorwürfe machen, weil du dir immer sagst, ja, probiert habe ich es nie, ich weiß nicht, ob es geklappt hätte oder nicht. Von dem her, machen, das ist wichtig, ausprobieren. Und wie gesagt, man kann ja nichts falsch machen. Solange du niemandem wehtust damit, dann kann man nichts falsch machen.
Und man kann sich immer noch Hilfe holen, wenn man mal in der Sackgasse steckt.
Ja.
Ansonsten, Rigotti, es gibt... du bist bei YouTube Selbstversorger Rigotti, du bist bei Instagram, glaube ich, ne?
Ja, Facebook, es gibt eine Facebook-Gruppe Selbstversorger Rigotti, Instagram, aber das mache ich eher so stiefmütterlich. Auf Facebook vor allem, weil man da auch Bilder zeigen kann. Das geht in den YouTube-Kommentaren ja leider nicht. Deswegen, wenn jemand von den Zuschauern dann gerne mal zeigen will, hier, wie meine Tomaten wachsen, dann zeigt er das da auf dem Facebook-Kanal. Und bei Instagram, ja, das muss man halt mitmachen. Ich bin mit 51 da fast ein bisschen zu alt, aber alle sagen mir, ich muss, und dann zeige ich da halt ab und zu mal was bei Instagram auch.
Ja. Nee, alles klar. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst?
Ja, ich wollte noch sagen, also ich habe ja in zwei deiner Videos reingeschaut und habe gesehen, dass du die Masthähnchen machst. Finde ich eine tolle Sache. Ich selber habe auch mal Masthähnchen gehabt, also Mastküken und die dann großgezogen. Ich fand es dermaßen schrecklich, muss ich sagen, wie so eine Rasse da so schnell Fleisch ansetzt. Innerhalb von 4 Wochen waren die über ein Kilo schwer. Also es war nicht schön mit anzusehen. Hast du eine andere Rasse oder was Spezielles an Masthähnchen?
Also bei mir ist, also meine sind bei mir auf dem Feld ungefähr 8 bis 9 Wochen. Mhm. Und die haben danach ein küchenfertiges Gewicht von 2 Kilo plus minus ein paar hundert Gramm. Die dürfen bei mir auch frei rumspringen. Also das heißt, die verbrennen auch wieder Fett.
Ja. Ne?
Deswegen dauert es immer ein bisschen länger. Rassemäßig, muss ich ehrlich gestehen, bin ich auch noch bei der industriell gezüchteten Rasse, weil ich noch keine Alternative dazu gefunden habe. Also ich sage mal, wenn du im Hobbybereich arbeitest, kannst du dir ein Zwei-Nutzungstier züchten, oder du kannst auch von dem industriellen Huhn eine Rückzüchtung machen. Das würde funktionieren über einen gewissen Zeitraum. Aber da ich das so ein bisschen als Nebenberuf und als Erwerb mache, kann ich mir ehrlich gesagt den Luxus dieser Zeit noch nicht leisten und bin da halt auch ein bisschen angewiesen auf die Industriellen.
Wäre natürlich die Frage, wenn du auf ein Zweinutzungshuhn gehst, du würdest ungefähr doppelt so viel Kosten reinstecken. Mhm. Und auch die Zeit wäre länger, vielleicht 3 Monate, bis schlachtfertig wäre. Ob die Nachfrage dann auch da wäre, wenn du das höherpreisig verkaufst, wenn du sagst, ich weiß nicht, was du verlangst für ein schlachtfertiges, für ein geschlachtetes, küchenfertiges Hühnchen.
Momentan sind wir bei 11,50 Euro pro Kilo, also das fertige Huhn kostet ungefähr 25 Euro nachher, was schon relativ hochpreisig
okay,
ist.
Okay, ja.
Ich habe noch die Möglichkeit, das dann auseinanderzusetzen, also dass man sagt, okay, wir verkaufen Filets oder Drumsticks oder einzelne Teilchen, dann könnte man am Preis noch ein bisschen was machen. Da ist die Problematik mit dem Schlachthof. Ne? Also ich muss ja auf einen Schlachthof gehen, dass ich das als Lebensmittel verkaufen kann. Habe ja auch eine Betriebsnummer und alles drum und dran. Der Veterinär kommt 48 Stunden bevor es zum Schlachten geht, um das nochmal zu begutachten. Und das muss alles seinen offiziellen Weg gehen, weil es halt als Lebensmittel in den Verkehr gebracht wird. Mhm. Wenn du das jetzt privat machst, dann kannst du auch bei deinem Bauern nebenan schlachten und in die Gefriertruhe machen, da hat man diesen Aufwand halt auch nicht.
Ja.
Ja, man muss immer gucken, wie man, also für welche Zwecke man das gerne möchte.
Verstehe. Wenn du das professionell machst, so, oder semi-professionell schon, dann musst du natürlich drauf schauen. Ich bin aber sehr zufrieden mit meinen Mechelnern, Zweinutzungsrasse, und vielleicht probierst du es ja einfach mal nebenher mal aus, wie das läuft.
Das habe ich mir gedacht, da fehlt mir noch ein bisschen der Platz dafür, aber wir sind gerade auch am Suchen. Ich wollte nämlich auch mal mit Eintagesküken anfangen. Bin gerade dabei, so ein bisschen so einen mobilen, so eine mobile Brutkammer zu bauen. Mhm. Ich habe auch erst wann hatte ich die erste Runde, die war im Mai, hatte ich, glaube ich, die ersten Hühner. Die waren dann zu Pfingsten verkauft. Jetzt bin ich gerade bei der zweiten Charge, jetzt habe ich 60 Stück momentan. Und also bei mir ist es auch so ein lernender Prozess. Ne? Und ich bin schon auch, früher oder später möchte ich schon auch, dass es weg von dem Industriellen geht und wirklich dann hin, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Mhm. Und das ist bei mir einfach auch noch eine Frage der Zeit und vor allem auch des Platzes.
Ja, vielleicht klappt es ja mal.
Ich hoffe. Also ich finde, es ist ein spannendes Thema und ich habe die Frage öfters von wegen industrielle Hühner, aber wie gesagt, 60 bis 100 Stück auf eigener Brutbasis, da brauchst du viel Platz, da brauchst du auch ein großes Brutgerät, weil dann schlüpfen ein paar, dann sterben wieder nach dem Schlüpfen gleich wieder die ersten. Also das ist, man muss es ausprobieren.
Absolut, ja. Nur von mir aus als Anregung, es mal auszuprobieren.
Nee, gerne, da arbeite ich dran. Auch deswegen auch mein Kanal abonnieren, da geht es nämlich auch weiter.
Ja, gut.
Alles klar. Ansonsten, Florian, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
War nett, dass du mit dabei warst heute Morgen.
Hat mich gefreut.
An die Hörer, ne? Selbstversorger Rigotti auf YouTube einfach mal angucken, Kanal abonnieren, da lernt er auf jeden Fall was und ein bisschen Unterhaltung ist auch noch mit dabei. Ansonsten sage ich jetzt mal Tschüss. Das war die Podcast-Serie Bauern ohne Hof. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.